Herr Jesus, wir danken dir, dass du hoch erhoben bist, Herr, dass es mehr als genug Grund gibt, dich zu ehren, Herr, dich zu preisen. Und wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart auch ja, jetzt in unserer Mitte, Herr. Ich danke dir für ja, das, was du sendest durch dein Wort, Herr. Ich möchte dir danken für deinen guten Heiligen Geist, Herr, ja, mit dem du uns ausgestattet hast, durch den du uns befähigst, durch den du uns stärkst, Herr. Und so bitte ich dich auch, Herr, dass du mich leitest, Herr, dass ich ja, in dem, was ich sage, was ich spreche, Herr, dass ich deine Worte weitergeben darf, Herr, dass du mich leitest und bei jedem einzelnen Ohr, bei jedem einzelnen Herzen, was zuhört, dass du Frucht schenkst, Herr, dass die Dinge, die du heute sprechen willst, Herr, dass sie ins Herz treffen und ja, aufwachsen dürfen, Herr, dass da Frucht bei herauskommt und am Ende es dazu führt, dass wir dich noch mehr ehren, Herr Jesus. Amen. Ich dachte gerade vorhin, als ich meinen Vater hier gesehen habe, das nehme ich gleich als Einstieg für die Predigt. Ich musste, das ist nicht das Einzige, woran ich denken muss, wenn ich dich sehe natürlich, aber ich musste doch auch daran denken. Unter anderem hatte ich, weiß nicht, ob es vor meinem Geburtstag war oder vor einem Weihnachtsfest, hatte ich mal so eine Vorfreude auf oder auch eine freudige Erwartung darauf, dass ich so ein bestimmtes, ich darf jetzt ja keine Marken nennen, aber so ein bestimmtes Spielzeugset mit so Bausteinen bekomme, wo auch so ein Dinosaurier mit dabei war, ein Triceratops. Und da war ich ganz, ganz heiß drauf und dachte, ob ich das von meinem Vater kriegen würde oder ob das den finanziellen Rahmen eventuell schon übersteigt. Und habe da dann so drauf gewartet und preis den Herrn, ich habe es tatsächlich dann geschenkt bekommen. Ja, es ist immer noch in meinem Besitztum. Das ist eins der Sets, die ich noch nicht von mir losgelöst habe. Aber gespielt habe ich damit jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Aber warum ich das sage, also auf dieses Geschenk, auf dieses Spielzeug, da habe ich drauf gewartet und habe es dann irgendwann bekommen. Und ich möchte mir mit euch heute zusammen was anschauen, wo ich die gute Botschaft habe, dass wir nicht länger darauf warten müssen, weil es schon da ist. Und zwar weiß vielleicht der ein oder andere, wir werden morgen ein Fest feiern oder, ja, so kann man sagen, weiß jemand, was wir morgen feiern? Pfingsten. Manche wussten es, manche haben sich an ihrem weißen Bart noch kraulen müssen, alles gut, ja. Graue Haare sind eine Krone der Ehre, auf dem Wege der Weisheit wird sie gefunden, preis den Herrn, ja, preis den Herrn. Aber ja, genau, morgen feiern wir Pfingsten und ich möchte euch gerne heute mit in das Thema reinnehmen von Pfingsten. Wir schauen uns zu Beginn auch die Pfingstgeschichte an sich in ganz kurzer Kürze zusammen an, weil das gehört dazu. Aber dann möchte ich vor allem darauf eingehen, nicht unbedingt nur, was ist damals an Pfingsten geschehen, sondern was geschieht durch Pfingsten heute in deinem Leben. Ja, damit möchten wir uns hauptsächlich beschäftigen. Da werden wir nachher drei Punkte anschauen. Drei spannende Punkte, wie ich finde. Einmal wird es gehen um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dann wird es darum gehen, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und im dritten und letzten wird es darum gehen, warum wirkt der Heilige Geist eigentlich durch uns? Was ist da das tiefere Ziel dafür? Genau, zu Beginn möchten wir aber mal auf das Pfingstfest an sich eingehen und dazu erstmal einleitend ein paar Verse lesen, die Jesus gesprochen hat in Apostelgeschichte. Ja, am Anfang der Apostelgeschichte ist noch was wiedergegeben, was Jesus selbst an die Jünger weitergegeben hat. Ja. Das hat mich das erste Mal verwirrt, als ich dann Apostelgeschichte gelesen habe, dachte, ist schon wieder da, Jesus preist den Herrn. Ja. Aber genau, es ist zu Beginn in Apostelgeschichte 1, da lesen wir die Verse 4 bis 9. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Samaria und Judäa und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das sind hier also die Worte, die Jesus unmittelbar an seine Jünger richtet, bevor er dann abgeholt wird, sage ich mal. Und irgendwie, man merkt ja wieder mal die Jünger so, also fragen erstmal so, ja, wie Königsherrschaft jetzt wieder oder wie sieht's aus, ne? Gibt es jetzt wieder Israel als Königreich oder, also die haben da erstmal so ein bisschen menschlich gedacht und Jesus sagte aber nochmal, hey, es geht um die Verheißung, die auch ich euch schon mehrmals gegeben habe, dass der Heilige Geist kommen wird. Und auch ist Jesus nicht der Erste, der über den Heiligen Geist gesprochen hat. Wenn du in der Bibel liest, merkst du, dass es sich durch die ganze Bibel durchzieht, der Heilige Geist. Ja? Ist eigentlich ganz, ganz unmittelbar am Anfang. So das Erste, was Gott irgendwie macht, ist, dass, als es heißt, dass er Himmel und Erde schuf, lesen wir, dass der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja? Was auch immer das eigentlich im Detail bedeutet, es ist ein tiefes Thema. Und es zieht sich durch mit dem Heiligen Geist, bis hin in die Offenbarung, wo es dann heißt, der Geist und die Braut rufen kommen. Das ist vorletzte Kapitel, glaube ich, von Offenbarung, wo er immer noch aktiv ist, von Anfang bis Ende und er wird auch immer, oder ist es sogar das letzte Kapitel? Ist sogar das letzte, seht ihr? Ja, also es ist nicht der letzte Vers, aber es ist im letzten Kapitel, ja. Also wo es sich durchzieht, durch die ganze Bibel. Und der Geist, der Heilige Geist, wird in der Bibel auch unterschiedlich beschrieben. Ich habe da mal vor einer Weile mal eine Auflistung mir gemacht, wo wir den Heiligen Geist auch kennenlernen dürfen als den Geist Gottes oder den Geist des Herrn, aber auch der Geist Jesu, der Geist Christi, soweit verständlich, dann aber auch der Geist der Wahrheit, der Geist der Gnade und des Gebets, der Geist der Sohnschaft, der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, der Geist der Weissagung, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und je nach Übersetzung wird er beschrieben als ein Beistand, Tröster, Fürsprecher, Helfer, das Unterpfand, die Versiegelung oder die Salbung. Wen es interessiert, ich habe da auch zu fast allen auch Bibelstellen dazu geschrieben. Da kann sich das nachher auch durch ein fotofähiges Mobilfunktelefon auch bei mir diese Information dann aufbewahren für längere Zeiten, um das zu studieren. Was ich mit dieser Liste sagen will, ist nicht, dass wir die einzelnen Punkte jetzt alle durchgehen, sondern nur einen kleinen Ansatz zu zeigen, hey, wie umfangreich eigentlich das Thema vom Heiligen Geist ist und dass es eben nicht nur so ein Nebenfakt ist, der irgendwie mal für ein paar besondere Christen irgendwie wichtig wurde, sondern es ist was ganz Zentrales, das Wirken des Heiligen Geistes, als einen Teil der Dreieinigkeit. Ja, und dieser Geist hat schon immer auf eine gewisse Weise gewirkt, auch an den Menschen, die sich ausgestreckt haben, aber im Alten Testament halt eher beschränkt, sage ich mal. Ja? Also gab Geisteswirkungen, aber nicht so, wie wir es heute kennen. Weil es dann diese Verheißung gab, schon lange, dass der Geist Gottes eines Tages nicht mehr nur von außen irgendwie an den Leuten was tut, sondern dass er selbst Wohnung nehmen wird in den Gläubigen. Und preis den Herrn, diese Verheißung hat sich erfüllt seit Pfingsten. Und da schauen wir uns diese vier Verse kurz an. Apostelgeschichte 2 ist es dann, die Verse 1 bis 4. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und sie wurden alle erfüllt mit Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Wow, jetzt ist hier nach Jahrtausenden mehr oder weniger, nach vieler langer Zeit, endlich diese Verheißung erfüllt, dass der Heilige Geist kommt und Wohnung nimmt, dass er die Leute erfüllt, die sich ausstrecken. Endlich ist der Heilige Geist für uns verfügbar. Und jetzt ist eben die Frage, was machst du daraus? Weil es ist das eine, zu wissen, okay, Pfingsten, und wir können jetzt auch die Pfingstgeschichte nochmal ausführlicher lesen und auch rauf und runter lesen. Aber die Frage ist, was passiert dadurch in deinem eigenen Leben? Was ist dein Pfingsten oder wie zeigt sich Pfingsten für dich persönlich? Und deswegen möchten wir eben auf diese drei schon genannten Punkte eingehen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das Offensein für sein Wirken und den Hintergrund, warum er überhaupt durch uns wirkt, der Sinn davon. Und das möchte ich mir mit euch anschauen an einer Person, die natürlich auch beim Pfingstwunder mit dabei war, von der man es auf jeden Fall nicht abstreiten kann, dass sie dabei war, die da auch selber eine Predigt gehalten hat. Vielleicht weiß es jemand. Ja, es ist klar gewesen, dass hier die Der Petrus, ja, also der viele Dinge geleitet vom Heiligen Geist gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, dass alles, was er gemacht hat, vom Heiligen Geist geleitet war, das wäre jetzt falsch. Aber er hatte sich doch immer wieder leiten lassen, ja. Und da möchten wir uns anschauen an einer Begebenheit seines Lebens, wie sich das bei ihm gezeigt hat. Ja, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, ihm zu, ja, offen zu sein für sein Wirken und wo wir auch rauslesen aus der Geschichte, warum tut der Heilige Geist eigentlich das, was er tut. Und das gucken wir uns zusammen an Apostelgeschichte 10. Ja, das ist jetzt schon eine Weile nach dem Pfingstwunder. Und da möchten wir jetzt gucken, wie ist Petrus jetzt weiter unterwegs mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 10 wird es eingeleitet, da geht es um einen Hauptmann aus Caesarea namens Cornelius. Und der bekommt von einem Engel so den Auftrag, hey, lass mal den Petrus holen. Ja, beschreibt ihm, wie, wo er den holen soll und so. Und dann lesen wir mal, was jetzt Petrus erlebt daraufhin. Apostelgeschichte 10 ist es dann ab Vers 9. Wir lesen bis einschließlich Vers 20, das heißt, es lohnt sich tatsächlich, eine Bibel aufzuschlagen. Lohnt sich immer, eine Bibel aufzuschlagen, aber es ist ein längerer Abschnitt, würde ich damit sagen. Okay, ab Vers 9. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, also die Boten, die von Cornelius gesandt waren, da stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Etwa um die sechste Stunde, also mittags, 12 Uhr mittags. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, den Satz finde ich auch stark irgendwie, der hatte Leute, die ihm was zubereitet haben, das finde ich auch gut. Aber das ist jetzt kein, darüber lehre ich wann anders. Während man ihm etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn, preist den Herrn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an den vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren alle vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht gemein. Dies geschah dreimal. Und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten sollte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus des Simon erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, da sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Ja, die Geschichte geht dann auch nachher noch weiter. Wir möchten aber erstmal hier eingehen auf ein paar Punkte, die ich hier rauslese, also auf die ersten zwei Punkte, um genau zu sein, von der dreipunktigen Aufzählung von vorhin. Im ersten habe ich gesagt, es geht um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Formulierung, das ist eine Begrifflichkeit, die habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, weil die sich gut anhört, sondern das habe ich von Paulus übernommen, der das unter anderem oder ganz konkret im 2. Korintherbrief schreibt, 13, Vers 13, da sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, ja, soweit irgendwie bekannt, die sei mit euch, aber dann sagt er, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Auch in Philipper 2 wird es mit aufgelistet, Gemeinschaft mit dem Geist zu haben. Und da kann man sich vielleicht fragen, ja, was heißt das? Wie hat man Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Ich denke, da gibt es sicherlich vieles, was man dazu sagen kann. Ich möchte es eher mal allgemein anschauen. Und damit wir es besser verstehen, habe ich eine Art Quiz mir überlegt. Ich hoffe, eure Fähigkeiten jetzt nicht zu sehr herauszufordern, aber ihr habt ja auch den Geist Gottes und könnt dieses Quiz sicherlich mindestens mit der Hilfe des Geistes Gottes lösen. Und zwar werde ich drei erfundene Personen jetzt euch vorstellen und wir möchten danach uns anschauen, welche von diesen Personen eurer Meinung nach diejenige ist, die wirklich tiefe und wahre Gemeinschaft gesucht hat. Okay? Ich hoffe, es ist nicht zu komplex, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also stellen wir uns mal vor, die erste Person ist jemand, mit der hast du mal Nummern ausgetauscht, ja, und ab und zu meldest du dich bei der Person, aber kommt nie was zurück. Und die Person selber von sich aus meldet die sich eh nie. Und ihr habt euch deswegen auch noch nie getroffen und noch nie miteinander gesprochen. Das ist Person 1. Ihr merkt, das Quiz wird schwierig, ja, ich weiß. Aber gut, ihr seid bei mir, wir kriegen das hin. Zweite Person. Das ist jemand, der meldet sich ab und zu und trifft sich auch ab und zu mit dir. Und der kommt immer wieder mal vorbei. Und dann, wenn er bei dir ist, sagt er, hey, bring mich zum Lachen. Und dann bringst du ihn zum Lachen. Und dann, während er lacht, sagt er, ja, come on, Zugabe. Und dann machst du weiter und dann irgendwann liegt der lachend auf dem Boden und irgendwann hat er fertig gelacht und dann geht er nach Hause, ohne gefragt zu haben, wie es dir geht, ohne gefragt zu haben, was dich bewegt. Das ist Person 2. Und dann haben wir Person 3, das ist jemand, mit dem hast du intensiven Austausch. Er meldet sich immer wieder bei dir, deswegen meldest du dich auch oft von dir aus bei ihm. Ihr trefft euch oft, ihr habt Gemeinschaft miteinander, auch Zeiten, wo ihr Spaß habt und lacht. Aber auch so ein Austausch, wo er fragt, hey, was ist dir wichtig, was bewegt dich, wozu würdest du mir vielleicht zu- oder abraten? So, das ist so die Person 3. Jetzt frage ich mal, ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex, aber das werde ich ja gleich an der Rückmeldung merken. Welche dieser Personen, glaubt ihr, hat am meisten den Wunsch nach wahrer Gemeinschaft gehabt? 1, 2 oder 3, das war eine Fernsehsendung, glaube ich, gell? Ja, so, das habe ich noch im Kopf. Wer ist für Person 1? Diese Person, die sich eigentlich nie gemeldet hat. Ich vernehme keine Meldung. Wer ist für Person 2, die nur zum Lachen gekommen ist? Ist auch keine Meldung, bin ich mal gespannt. Wer ist für Person 3? Tatsächlich relativ viele. Manche haben die Frage dann vielleicht auch nicht, da habe ich sie ein bisschen schwierig gestellt. Ich glaube, es war eigentlich relativ offensichtlich. Und ich beziehe dieses jetzt kurz erfundene Beispiel jetzt auch nicht mal auf menschliche Beziehungen, sondern tatsächlich auf die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Auf was basiert unsere Beziehung zu ihm? Jetzt hier in dieser charismatisch ausgeprägten Gemeinde gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich niemand da ist, der sagt, okay, ich melde mich nie bei ihm oder ich habe keine Gemeinschaft mit ihm. Aber auch dieser Punkt, wo ich mir denke, okay, es gibt Leute, die sind vielleicht nicht offen für das Wirken des Geistes, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sind mehr offen für das Wirken des Geistes als für den Willen des Geistes vielleicht. Sagen, okay, ich will das erleben, irgendwie wie er mich durchschüttelt so, aber da muss auch weitergehen. Ja? Also der Geist kann uns auch durchschütteln, ja, und der kann uns auch umwerfen. Ja? Also das sind alles Dinge, er kann sehr viel tun. Ja? Ich glaube, viel mehr, als wir uns vorstellen können, und er macht es auch gerne. Und wenn jemand Freude schenken kann, wenn jemand dafür sorgen kann, dass es uns gut geht, ja, dann, hey, komm, der Heilige Geist, denke ich, ist dazu sehr wohl in der Lage, preist den Herrn. Aber ich denke, dass es noch tiefer gehen kann, als nur dieses Erlebnis zu suchen. Und deswegen auch wirklich diesen Punkt, uns ermutigen zu lassen, Gemeinschaft zu haben, die auch darauf basiert, zu fragen, hey, was ist sein Wille, was will er zu mir sprechen, was will er in mein Leben auch hineinsprechen, wie will er mich führen und leiten. Und deswegen, wenn ich mir jetzt auch Petrus anschaue, ich habe jetzt ja einfach diese Aussage in den Raum gestellt, dass Petrus Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hatte. Jetzt können Sie fragen, ja okay, wie kommst du jetzt darauf? Ne? Wenn wir uns auch nochmal anschauen, wir haben einen relativ langen Absatz vorhin gelesen, wie das Ganze anfängt. Apostelgeschichte 10, wo dann ab Vers 9 das auf Petrus geht, da heißt es, er ging aufs Dach. Und was heißt es dann? Er ging aufs Dach, um sich die Wolken anzuschauen. Man darf sich die Wolken anschauen, ja, wir dürfen die Schöpfung Gottes betrachten, aber ich lese nicht raus, dass er das jetzt in dem Moment gemacht hat, dass er sich einfach nur die Wolken angeschaut hat. Ah ja, okay, dann wissen wir es. Dann Petrus stieg aufs Dach, um eine abgefahrene Vision zu sehen. Aber das steht auch nicht in der Bibel. Was dort steht ist, Petrus ging aufs Dach, um zu beten. Finde ich interessant. Es steht nicht irgendwie, dass er irgendwas Besonderes gesucht hat. Es steht auch nicht, dass er gar nichts gesucht hat. Er ging einfach, um zu beten. Ich glaube, einer der Orte, in denen sich der Heilige Geist sehr wohl fühlt, ist in unseren Gebeten. Ja? Und es mag sich erstmal gar nicht so besonders anfühlen. Du betest, ich weiß nicht, was Petrus gebetet hat an diesem Nachmittag auf dem Dach. Ja? Aber das ist ein Moment, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. Ich glaube, dass in den Zeiten, die wir uns nehmen, die wir vielleicht auch stille Zeit nennen oder wie du es auch immer nennst, wo wir im Endeffekt Jesus suchen, wo wir Zeit mit ihm verbringen, im Lobpreis, im Gebet oder auch in der Bibel lese, da glaube ich, dass sich sein Geist wohlfühlt und uns gerne begegnet. 2. Korinther 2,17, wenn es wirklich 2,17 ist, sonst prüft das, ich weiß nicht, ob es wirklich 2,17 ist, da heißt es, dass der zweite Teil vom Vers ist uns bekannter, da heißt es, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, ich meine, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, das singt man auch in manchen Liedern oder so, aber auch zu wissen, okay, der Herr sagt, der Herr ist der Geist. Uns ist bewusst zu sein, ja, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, dann lagert sich auch sein Geist und er fühlt sich wohl in unserer Mitte. Deswegen lasst uns nicht davon ablassen, diese Gemeinschaft zu suchen und auch noch intensiver zu suchen. Ich meine, auch wenn du deine Bibel aufschlägst, das ist auch ein Moment, wo ich davon ausgehe, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt, ja, wenn du dich mit den Worten Gottes beschäftigst. Und ich denke, dann können wir aber auch noch einen Schritt weitergehen. Es ist schön, wenn du merkst, okay, ich lese Bibel, ich bete, ich habe Lobpreis und ich spüre irgendwie, dass eine Freiheit kommt, ich spüre, dass eine Leichtigkeit kommt, dass eine Freude kommt. Ja, das sind Dinge, die der Heilige Geist gerne schenkt. Die sind auch gut. Aber ich lese aus der Bibel raus, dass der Heilige Geist noch mehr zu schenken vermag, als ein ganz angenehmes Gefühl. Ja, ich meine, Frieden ist viel wert, den er gibt, aber er möchte uns noch mehr geben. In 1. Korinther 2,12 heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir verstehen, was uns von Gott geschenkt ist. Ja, das heißt, auch gerade der Heilige Geist selbst zeigt uns überhaupt, was sind eigentlich Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat, die du empfangen darfst von ihm. Und dann beispielsweise in 1. Korinther 14, ich habe da schon öfters mal über das Kapitel gepredigt, ich finde es ein starkes Kapitel über Sprachenrede, über Weissagung. Später geht es auch übers Gebet und den Lobpreis in Sprachen. Aber wir schauen uns da mal nur einen Vers an, um es nicht so komplex zu machen. Dann heißt es 1. Korinther 14 im ersten Vers, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Manche Übersetzungen sagen auch, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und wenn ich das lese, eifert um die Gaben des Geistes, bemüht euch um die Gaben des Geistes, dann hört sich das für mich nicht so an, als würde ich einfach drauf warten. Also, weiß ich nicht, das ist nicht, also, ich glaube, eifern ist mehr. Ich nehme mal ein Beispiel und verzeiht mir, wenn meine Beispiele oft aus der gleichen Richtung kommen, aber bei mir im Geschäft, wir wissen viele, habe ich schon die ein oder andere Gehaltserhöhung hinter mir. Und es war immer wieder in meinem kaufmännischen Dasein, dass ich so einfach den Wunsch hatte, ja, jetzt würde ich irgendwie auch wieder mehr Geld bekommen, einfach. Es ist einfach so. Und wie glaubt ihr, habe ich geeifert um eine Gehaltserhöhung? Habe ich auf meinem Bürostuhl mich brav niedergesetzt und gewartet, ja, der Chef wird schon irgendwann mal, wird er sicherlich auf mich zukommen und sagen, hey, ich gebe dir einfach mehr Geld. Also, könnte sein, aber ich weiß nicht, wie ihr eifert um eine Gehaltserhöhung, aber ich mache das anders. Ich bin hingegangen zu meinem Chef, habe gesagt, hey Chef, ich will das und das will ich haben. Und dann eine Woche später habe ich gefragt, so, wie sieht es jetzt aus? Und dann habe ich nochmal gefragt und nochmal gefragt, ja, so lange, bis das mal durch war. Ja, eifern. Dieser Vergleich jetzt mit des Großhändlers Gehalt, der ist jetzt natürlich, er hinkt natürlich, ja, weil Gott, er ist zwar unser Herr, aber er ist ja liebend und es geht in dieser Beziehung nicht um unsere Leistung, wie jetzt im Geschäft. Aber umso mehr dürfen wir wissen, hey, wenn wir ihn bestürmen, wenn wir an ihm dranbleiben und sagen, Herr, ich sehne mich, ich strecke mich aus nach beispielsweise dieser konkreten Geistesgabe, dann glaube ich, dass er da auch hört und dass er da wirken will in deinem Leben. 11,13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ja? Also da wirklich dran zu bleiben und zu bitten, ja, wenn wir etwas auch in der geistlichen Welt oder in Bezug auf Geistesgaben uns wünschen. Und ich glaube, dann geht es auch weiter in dieser Offenheit für sein Wirken, dass wir das auch annehmen, was er schenkt. Das 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21, glaube ich, auch bekannt, Da heißt es, den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Und so denke ich, ist es wichtig, wenn du um eine Gabe eiferst, wenn du um was Bestimmtes eiferst, was du haben möchtest, wo du möchtest, dass der Geist Gottes durch dich wirkt, dass du da nicht geringschätzig über Dinge hinweggehst, die du dann bekommst oder dass du sagst, okay, ich will prophetische Eindrücke und dann irgendwann hast du einen Gedanken und denkst, ja, aber jetzt nicht so einen, ich will was anderes. Oder so. Aber versteht ihr, was ich meine? Also sind wir dann oft zu wählerisch oder denken, oh, ich habe mir das jetzt anders vorgestellt, weil irgendjemand anders hat es halt anders erlebt, sondern dass wir uns darauf einlassen, auf das Gute, was er schenkt. Prüfen, wie gesagt, ja, prüfen ist wichtig, aber dann auch offen zu sein für sein Wirken. Ich gebe da gerne noch mal ein Beispiel weiter, das habe ich sicherlich schon mal erzählt, wieder Außendienst vom Geschäft, Situation. Da war ich gerade unterwegs und ich hatte eine Predigt gehört von einem, also ich war mit dem Auto unterwegs, bin gefahren, hatte eine Predigt gehört von einem evangelischen Pfarrer und parallel in Sprachen gebetet. Da hatte ich so das richtige Maß an charismatischem Einfluss und auch einer guten Lehre tatsächlich, ja, von meinem Bruder aus der Kirche. Also ich hatte im Endeffekt Gemeinschaft einfach mit dem Herrn, so während dem Autofahren, soweit es halt geht. Also Bibel lesen ist dann zu viel beim Autofahren, also da, das wäre mir dann zu viel gewesen. Aber während ich so die Predigt gehört habe und gebetet habe in Sprachen, kommt auf einmal so dieser Eindruck, so ein Gedanke, fahr rechts ran. So, jetzt kann ich das mal relativ schnell mal so rumprüfen, okay, wenn jetzt der Gedanke gewesen wäre, fahr links in den Gegenverkehr oder fahr rechts in das Haus rein, dann hätte ich gewusst, es ist nicht vom Herrn. Aber so war schon mal, okay, weil Jesaja ist, glaube ich, Jesaja 30, 21 heißt es auch an einer Stelle, du wirst die Stimme hören hinter dir, die sagt, dies ist der Weg, den geht. Soll ich mich nicht wundern, wenn er sagt, fahr rechts ran. Also so nach dem Motto. Und in dem Fall hat ja, gut, geht ja nichts kaputt dabei, kann man ja machen. Und da waren Parkplätze, gut, bin ich rechts rangefahren. Und in dem Moment, in dem ich mit dem Auto zum Stehen komme, kommt auf meinem Handy eine Nachricht. Nachricht von einem Jugendlichen, der mir schreibt, hey, irgendwie unmittelbar in dem Moment eben, hatte sein Hund, hatte so den Inhalt von einer ganzen Packung Tabletten geschluckt. Ja, also und das war so Zeug, also wenn da mal als Mensch 2, 3 Tabletten zu viel nimmt, dann ist schon echt kritisch. Ja, und wenn du halt ein kleiner Hund, der keine Ahnung, wie viel Kilo nur wiegt, und der hat da wirklich die ganze Ding irgendwie runtergeschluckt. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich, wie die Hintergründe der Situation sind mir gänzlich unbekannt. Ja, aber der hat gesagt, ob ich für seinen Hund beten kann, weil es ihm nicht gut geht. Und im Endeffekt hatte der Jugendliche Angst, dass sein Hund sterben wird. Und dann habe ich auch verstanden, also das war auch so eine Situation, also das kann vielleicht auch relativ schnell gehen, wenn ich das jetzt erst nach Feierabend gelesen hätte, wäre vielleicht auch spät gewesen. Und dann war ich da auf dem Parkplatz und habe gebetet, habe gesagt, Herr, heile diesen Hund und ja, lass, dass er nicht stirbt, und so ein kurzes Gebet gebetet, Amen gesagt, und dann bin ich wieder weitergefahren. Und kurz gesagt ist es so, dass dieser Hund vollkommen geheilt wurde und überlebt hat. Preist den Herrn. Ja, und ich finde es interessant, man hätte jetzt auch denken können, okay, der Herr ist ja allwissend. Der Herr, wenn er mir jetzt gesagt hätte, während dem Autofahren, er hätte ja sagen können, bete für den Hund von dem und dem Jugendlichen, weil der ist in Todesgefahr, dann hätte ich das ja auch gleich gewusst und machen können. Aber manchmal ist es nicht so, dass der Heilige Geist dir dann genau jedes Detail sofort auf einmal sagt, sondern es geht erstmal um Gehorsam. So, fahr rechts ran. Okay, ich gehe diesen Gehorsamsschritt und dann merke ich, warum. Versteht ihr? Deswegen da offen zu sein für sein Wirken, für sein Reden auch. Auch Petrus war damals offen für das, was der Geist gesprochen hat, für das, was er in diesem Gesicht gesehen hat und was ja konkret der Geist dann auch ihn angewiesen hat, mitzugehen mit den Männern. Und genau das hat er gemacht und er kam dann zu diesem Cornelius. Und wir lesen dann ab Vers 25 etwas, was mich zum letzten Punkt bringt, also Apostelgeschichte 10 weiter, ab Vers 25 gleich. Das ist der dritte Punkt, wo ich mit euch anschauen möchte, die Frage, warum wirkt eigentlich der Heilige Geist durch uns und was ist eigentlich das Ziel davon, dass der Heilige Geist durch uns wirkt? Warum strecken wir uns aus nach den Geistesgaben? Warum strecken wir uns aus nach seiner Führung, seiner Kraft? Warum das alles? In Apostelgeschichte 10, 25 heißt es dann, finde ich eine krasse Sache, die dann passiert. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Andere Übersetzung sagt, fiel ihm voller Ehrfurcht zu Füßen. Und Luther, ist halt, weiß nicht, ob der manchmal übertreibt, aber Luther hat gesagt, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Das ist krass. Ja? Aber in allen Fällen wissen wir, wie Petrus darauf reagierte. Petrus aber richtete ihn auf, ja, hat dem Cornelius da also widerstanden, sage ich mal ganz körperlich gesehen, hat ihn aufgerichtet und gesagt, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Warum nehme ich diese zwei Verse mit rein? Ich glaube, das ist ein entscheidender Moment in der ganzen Geschichte, in der Apostelgeschichte 10, dass Petrus hier diese Ehre von Menschen nicht annimmt. Dass er nicht das Lob, was dem Herrn gebührt, für sich selber jetzt nimmt. Petrus hätte auch hingehen können und wenn Cornelius da sich niedergebeugt hätte, Petrus hätte sagen können, ja, siehst du, es gibt so viele Apostel, aber zu wem hat der Herr dich geschickt? Zu mir, ja, zum Petrus, siehst du mal. Und zu so vielen hätte der Herr reden können und wem hat er ein Gesicht gegeben? Dreimal hat er mir ein Gesicht gegeben. Siehst du mal. Aber ganz offensichtlich hat Petrus nicht so reagiert, sondern Petrus hat gemerkt, hey, nein, die Ehre gebührt jemand anderem. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Petrus anders reagiert hätte hier. Und so heißt es auch in 1. Korinther 4, Vers 7, ich merke gerade, wir lesen heute ganz viel aus Korintherbriefen, ist mir jetzt erst aufgefallen. 1. Korinther 4, 7 heißt es, wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Was ist damit gemeint? Im Endeffekt haben wir alles auch Gute, was wir tun können, alle Gaben, die wir haben, haben wir nicht irgendwie uns erarbeitet oder irgendwie uns angestrengt, dass wir die jetzt haben, sondern die haben wir empfangen. Die hat Gott uns auf gut Deutsch geschenkt. Und deswegen sollen wir nicht so uns brüsten, so, ja, guck mal, was ich hier prophetisch rede oder was ich hier für eine Einsicht bekommen habe oder für eine Offenbarung. Nein, es ist alles von Gott geschenkt. Okay, also sich nicht zu rühmen. Und es ist wirklich, also wir müssen da, ich merke das auch, manchmal muss man da wirklich auch Menschen widerstehen, ganz konkret, die irgendwie auf die komischen Gedanken kommen, uns als Leute dann irgendwie zu ehren statt dem Herrn. Ich weiß, einmal war ich als Ersatzsprecher eingeladen bei einer katholischen Versammlung und habe da ein Heilungsseminar gehalten, wo ich gemerkt habe, okay, ich war vom charismatischen Level etwas konträr zu manchen Teilnehmern der Veranstaltung dort. Und da stand dann auch jemand in meiner Predigt, stand auf und hat hergeschrien und so. Und ja, war ein bisschen schwieriges Thema. Und dann die waren alle nicht so unbedingt für mich. Und dann ging es dann irgendwann ans Heilen. Und dann war da eine Frau, die hatte eine Hand, wo sie die Finger nicht bewegen konnte. Dann habe ich für ihre Hand gebetet und auf einmal konnte sie ihre Hand bewegen. Dann hat sie gesagt, das kann ich jetzt nicht glauben. Da dachte ich mir so, ey, also das war dann echt, aber egal, alle anderen haben es geglaubt, weil wir haben alles gesehen. Sie konnte es nicht bewegen erst und dann konnte sie es bewegen. Und dann hast du echt gemerkt, wie die Leute von dem einen Extrem, dass sie da mich anschreien, zum anderen Extrem gegangen sind und dann haben alle gesagt, ja, beten Sie für mich. Und dann waren wirklich im Nachgang so ein paar Kommentare, wo ich wirklich sagen musste, hey, es ist nicht meine Kraft oder Frömmigkeit, so nach Motto, die jetzt hier irgendwas bewirkt hat, sondern die Leute zu ermutigen, hey, Jesus möchte auch durch dich wirken, so. Also da aufzupassen, dass da nicht der Fokus auf Menschen haftet. Weil im Endeffekt der Herr seine Ehre mit niemandem teilt. Auch nicht mit mir, auch nicht mit dir. Es ist so und es ist auch gut so. Ja. Jesus selbst hat in seinen Reden über den Heiligen Geist Folgendes gesagt. In Johannes 16, da spricht er mehrere Dinge über den Heiligen Geist. Lohnt sich, das ganze Kapitel zu lesen. Verse 13 und 14 sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wo Jesus also sagt, hey, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird der Heilige Geist Jesus verherrlichen. Okay? Der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns zu verherrlichen vor den anderen Menschen. Okay? Das ist das, worum es geht. Das ist auch das, worum es am Ende in dieser Geschichte, auch aus der Apostelgeschichte geht. Wenn wir nochmal lesen, ist nochmal ein längerer Absatz, aber ich finde, der gehört mit rein. Das Ende der Geschichte, Apostelgeschichte 10 ab Vers 34. Nachdem Petrus so erzählt hat, wie er diese Vision hatte und so, erzählt er zu den Leuten bei Cornelius. Und dann heißt es,
Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist, ihr kennt es. Das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt und am dritten Tag hat er ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus diese Worte predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, die gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort: Kann auch jemand diesen das Wasser der Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Ich sehe hier ein mächtiges Wirken Gottes an dieser Versammlung. Ja, diese Menschen, die das Wort Gottes hören dürfen, offensichtlich Glauben haben, Rettung erfahren und auch während dem Hören mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, gleich in Sprachen reden, weissagen, das ist krass, das finde ich gut. Ja. Und warum das alles? Es hat angefangen mit einem Petrus, der einfach aufs Dach gegangen ist und gesagt hat, ich bete jetzt. Es ging weiter mit einem Petrus, der offen war, bei einem Gesicht, was er gesehen hat, nicht das abzulehnen, sondern darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Dem Geist, der sagt, hey, geh mit den drei Männern, die du nicht kennst, in irgendein Land oder in irgendeine Stadt, da mitzugehen, dass er da gehorsam war. Und am Ende hat es geführt dazu, dass Menschen gerettet wurden. Dazu führt uns der Heilige Geist im Endeffekt, dass Menschen Jesus begegnen. Ich werde noch in Kürze, ich merke schon, ich bin hier zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten, aber noch ein Beispiel auch dazu bringen, ich es auch schon erleben durfte, dass der Heilige Geist genau das tut. Ich weiß, vor Jahren, waren wir mit den Jugendlichen oder mit ein paar Jugendlichen unterwegs in der Stadt und haben zum Jugendgottesdienst eingeladen. Und ein Jugendlicher und ich waren so in einem Zweierteam und er hatte so den Eindruck, in eine bestimmte Seitengasse zu gehen. Ich hatte jetzt den Eindruck nicht, aber ich hatte auch keinen anderen Eindruck und habe gedacht, gut, der Herr kann auch zu ihm sprechen, also dann gehen wir da mal hin. Dann sind wir in diese Seitengasse gegangen und ein Teenager kam uns entgegen, vertieft in sein Mobilfunktelefon. Ja. Und ich spreche ihn an und erkläre ihm so mein Zeugnis, ja, wie ich selber damals gebunden war an meinen PC, wie ich die ganze Zeit am Tag oder den ganzen Tag gezockt habe und verschiedene Bindungen hatte, aber dann erlebt hat, wie Jesus mich freigemacht hat, wie Jesus meinem Leben Sinn geschenkt hat und ja, ich dann eben durfte eben das, dass er mein Leben überhaupt erst lebenswert gemacht hat. Und während ich so mein Zeugnis erzählt hatte, hatte der Jugendliche, dieser Teenager dann gesagt, hey, das ist genau das, wie mein Leben gerade aussieht. Und dann bin ich weitergegangen und habe ihm das Evangelium erklärt. Was hat Jesus für ihn am Kreuz getan? Ja, was hat mit seiner Schuld und mit dem, was Jesus getan hat? Und es war dann wirklich relativ schnell so, dass dieser junge Mann auf der Straße dort sein Leben Jesus gegeben hat. Ja. Ich sage, preis den Herrn. Ja, kam dann später irgendwann auch nochmal bei mir vorbei, da haben wir nochmal ein paar grundsätzliche Themen noch uns zusammen angeschaut. Der Kontakt verlief sich dann ein bisschen, weil er auf einem Internat irgendwie dann gelandet ist. Aber wo ich gemerkt habe, hey, auch dieser Eindruck, den mein Kollege da hatte, in diese Straße zu gehen, hat im Endeffekt ein Ziel, Menschen zu Jesus zu bringen. Ich möchte uns auch ermutigen, es kann gut sein, dass nicht jeder Mensch dann gleich sein Leben Jesus gibt. Also ich habe ja auch andere Gespräche gehabt, wo Leute sich noch nicht so gleich geöffnet haben. Aber das liegt auch nicht in unserer Hand oder Macht. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir uns leiten lassen von dem Heiligen Geist, wenn er uns Offenbarung schenkt und uns führt und auch wenn er wirkt in seiner Kraft, dann können wir Leuten Jesus umso mehr präsentieren, sage ich mal, umso mehr zeigen, hey, dass Jesus sie liebt, auch durch das Übernatürliche, was sein Geist durch uns wirkt. Preist den Herrn. So, das waren so eine halbe Kürze, war vielleicht auch ein bisschen länger. Mal drei Punkte, die ich euch zum Pfingstfest mitgeben will. Ich meine, man könnte auch so viel mehr sagen und wir als Charismatiker könnten jetzt vielleicht noch wesentlich länger darüber reden. Aber diese drei Punkte, einmal so zu wissen, okay, Pfingsten, das ist ein Start gewesen von einer wunderbaren neuen Ebene von Beziehung mit dem Herrn. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du sein Wort studierst, wenn du betest, wenn du ihm im Lobpreis begegnest, da öffnest du einen Raum, wo sich sein Geist lagert. Und dann möchte ich dich ermutigen, nicht nur diesen Raum zu öffnen und irgendwie zu merken, okay, da ist was, sondern dich konkret auch für das Wirken des Geistes zu öffnen. Ja, dass du sagst, Herr, wenn es irgendwelche zum Beispiel geistlichen Gaben gibt, nach denen du dich ausstreckst oder nach denen du dich sehnst, so rum, ja, dass du dann da wirklich drum bittest, dass du den Vater im Himmel bittest, sie dir zu geben. Und in alledem, dass du aber auch den Fokus nicht verlierst, dass du weißt, hey, es geht darum, mit dem, was auch der Geist durch mich wirkt, dass Jesus verherrlicht wird. Ja? Dass wir nicht uns selbst irgendwie profilieren oder was, sondern wenn am Ende vom Tag der Name Jesus offenbar wird und im Mittelpunkt steht, dann denke ich, hat es gepasst. Ja, weiß nicht, dass Jesus durch uns wirkt. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Geist gegeben hast. Ich danke dir, wir erinnern uns jetzt zu Pfingsten daran, aber ich danke dir, dass wir in dieser Gemeinde auch uns immer wieder daran erinnern dürfen, und dass du uns im Endeffekt daran erinnerst, dass dein Geist da ist. Und wir möchten wirklich in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Wir möchten da hineinkommen, ihn besser zu hören, besser zu verstehen und durch uns wirken zu lassen. Ja, gehorsam zu sein, auch bei den Eindrücken, die er gibt. Und so danke ich dir für dein Reden und ja, bitte ich, dass es zunimmt in unserem Leben, auch in dieser Gemeinde, Herr. Dass die Entscheidungen, die getroffen werden in der Gemeinde oder auch bei uns in der Leitung, dass sie nicht basieren auf Gutdünken und Abwägen, sondern dass sie basieren auf Offenbarung vom Himmel. Herr, ich lade dich ein, dass du hineinsprichst in unsere Leben, aber auch hineinsprichst in die Gemeinde, Herr. Zeig uns, was dein Wille ist. Zeig uns, ja, was auf deinem Plan, auf deiner Agenda steht. Dass wir nicht unseren eigenen Weg gehen, sondern die Wege Gottes erkennen und sie gehen in deiner Kraft. Amen.